Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Hier soll es vorwiegend um das Thema Sterben gehen, also wenn ein Kind verstirbt, aber auch um das Leben und alles darüber hinaus, was das Leben mit sich bringt. Kurz zu mir, einige von euch kennen mich schon. Ich bin Janina, die Mama von Oskar. Oskar ist dieses Jahr im Juni 2020 an einem Hirntumor verstorben. Er wurde 7 Jahre alt und ich nutze diesen Podcast, um meine eigene Trauer zu verarbeiten, aber auch um anderen Menschen eine Stütze oder Hilfe zu sein und anderen Menschen Mut zuzusprechen. Das Thema Tod ist allgemein, finde ich, immer noch ein sehr großes Tabuthema. Und vor allem, wenn Kinder sterben, wird es oft nicht behandelt oder kaum behandelt oder ignoriert. Von daher sehe ich das ein Stück weit auch als meine Aufgabe in der Hinsicht zu sensibilisieren. Ich selber befinde mich in einer recht jungen Trauerphase und möchte auch herausfinden, inwieweit mich die Beschäftigung mit meiner eigenen Trauer und im Dialog mit anderen trauernden Eltern vielleicht zu neuen Erkenntnissen führt. Ich freue mich, dass ich heute meine erste Podcast-Folge im Dialog veröffentlichen kann. Zu Gast ist Ila. Ila ist eine verwaiste Mama. Hallo Ila. Erstmal vielen lieben Dank, dass du heute an dem Podcast teilnimmst und mir geschrieben hast, dass du gerne mit mir zusammen eine Folge aufnehmen möchtest. Also an dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön an dich, das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich, mit dir heute zusammen über deinen Sohn zu sprechen.
Ja, hallo, ich bin Ila, ich bin 47 Jahre alt, seit 25 Jahren mit meinem Mann Volker zusammen, davon 23 Jahre verheiratet und wir haben einen fast 18-jährigen Sohn. 1999 war ich das erste Mal schwanger mit unserem ersten Sohn und wir haben uns natürlich tierisch gefreut und ja, leider lief das alles nicht ganz so gut, worauf ich bestimmt später noch zu sprechen komme. Und als unser Sohn dann gestorben war, habe ich mir überlegt, was kann ich tun? Und mein Mann hatte in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Und dann habe ich zusammen mit einem Freund von mir gedacht, wir machen einfach eine Webseite über Dominik, über Niki und schenken die meinem Mann zum Geburtstag. Ja, das war eigentlich der Grundgedanke. Natürlich habe ich damit dann noch einiges verarbeitet, aber der Hauptgedanke war eigentlich eine bleibende Erinnerung für meinen Mann zum Geburtstag.
Ich erwähne ganz kurz die Seite, damit sich vielleicht auch eventuell der ein oder andere, den es interessiert, das mal angucken kann. Die Webseite heißt www.nikisstern.de. Ich habe mir diese Seite ja auch angesehen und ja, dazu hast du ja auch geschrieben, warum Dominik sterben musste. Möchtest du dich da ganz kurz dazu äußern, nur wenn du möchtest?
Ja klar, wir haben relativ früh in der Schwangerschaft schon erfahren, bei dieser Nackenfaltenmessung, dass irgendwas mit unserem Kind nicht stimmt, weil eben diese Nackenfalte nicht so war, wie sie hätte sein sollen. Daraufhin wurde dann eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, weil es erst hieß, es ist das Down-Syndrom. Aber das hat sich dann nicht bestätigt. Und dann im 5. Monat fing es an, dass es hieß, er hat irgendwas am Herzen. Sie können es aber nicht genau schallen, weil auch die Fruchtwassermenge relativ gering war, weil er dann noch eine andere Krankheit hatte. Dominik ist am hypoplastischen Linksherz erkrankt gewesen und am sogenannten Bruce-Bailey-Syndrom. Vereinfacht gesagt, ihm hat ein halbes Herz gefehlt und er konnte kein Pipi machen. Ja, ihm wurde dann auch in der Schwangerschaft zweimal durch meinen Bauch durchhin die Blase punktiert, weil die halt dann auch schon die Organe verdrängt hat und so. Und bei dem Herzfehler war man sich halt sehr, sehr lange nicht klar, was es für ein Herzfehler war. Und wir haben uns dann auch ganz viel erkundigt, weil es ging über Aortenstenose und Herzklappenfehler und ganz viele andere Sachen, weil sie es halt nicht richtig schallen konnten durch das fehlende Fruchtwasser. Ich hatte eigentlich gesagt, wenn das Kind das hypoplastische Linksherz hat, weil da hatte ich mir einen Vortrag zu angehört, dann würde ich die Schwangerschaft sogar eventuell noch unterbrechen. Aber da mir keiner sagen konnte, was es für ein Herzfehler ist, habe ich dann gesagt, okay, das wird jetzt durchgezogen bis zum Ende. Es konnte auch keiner sagen, welches Stadium von diesem Bruce-Bailey-Syndrom es ist. Da gibt es auch vier verschiedene Stadien. Und ja, dann habe ich die Schwangerschaft durchgezogen. Er kam dann auf die Welt. Wir haben ihn dann sofort getauft, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht. Er kam per Kaiserschnitt auf die Welt. Ja, und dann nachts haben sie uns dann eben angerufen und haben gesagt, wir sollten bitte rüberkommen, weil ihm ständig der Kreislauf wegbricht. Dann haben sie mich rübergefahren mit dem Rollstuhl und mein Mann kam dann auch und meine Mutter kam noch und dann haben sie uns eben gesagt, dass er also an dem hypoplastischen Linksherzsyndrom leidet und bedingt durch dieses Bruce-Bailey-Syndrom auch seine Lunge nicht vollständig ausgebildet ist und dass sie im Endeffekt ja nicht wirklich was für ihn tun können. War natürlich wie so ein Schlag ins Gesicht. Auch wenn wir wussten, dass er sehr krank ist, rechnet natürlich keine Mutter damit, dass es tatsächlich so schlimm ist, sondern jede denkt, ja, das wird schon nicht so schlimm sein und es gibt ja so viel, was man machen kann. Und ja, wenn dir dann gesagt wird, dass man für dein Kind nichts machen kann, das ist dann schon mal, ja, eine Ansage. Wir haben uns dann entschieden, dass also sollte sein Kreislauf über Nacht nochmal wegbrechen, dann sollen sie natürlich nichts mehr machen. Und sonst haben wir uns eben entschieden, dass wir am nächsten Vormittag dann hingehen und dann in unserem Beisein die lebenserhaltenden Maschinen für ihn abgestellt werden, weil wir ja wussten, dass wir ihn ja nie mit nach Hause nehmen können und wir wollten ihn einfach nicht leiden lassen, weil das hatte ich ihm schon in der Schwangerschaft versprochen, dass ich also alles dafür tue, dass er nicht leiden muss. Und so sind wir dann am nächsten Tag hin und haben dann in unserem Beisein die Maschinen abstellen lassen und er ist dann friedlich in unseren Armen eingeschlafen.
Ile, erstmal vielen Dank für deine Offenheit. Inwieweit hat dich der Blog, den du über deinen Sohn geschrieben hast, positiv beeinflusst?
Positiv beeinflusst hat mich der Blog in der Hinsicht, dass ich einfach alles runterschreiben konnte, alles mir von der Seele schreiben konnte und ein Stück weit vielleicht auch der Gedanke, dass wenn andere Mütter das lesen, die das Gleiche haben, wo die Kinder das Gleiche haben, dass die wissen, es ist einfach gut, wenn wir auch die Kinder, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, gehen lassen können. Ich wollte einfach nur, dass andere die Geschichte wissen, dass andere Mütter, wo das Kind das Gleiche hat, wissen, ja, es gibt auch andere. Es passiert nicht nur mir, weil ich denke, die häufigste Frage, die man sich stellt, ist, warum passiert das gerade uns? Warum passiert das mir?
Dein Sohn ist ja bereits 1999 gestorben. Jetzt ist ja einige Zeit vergangen. Kannst du uns mal den Weg deiner persönlichen Trauerverarbeitung darlegen? Was würdest du gern den Menschen mitgeben?
Ja, von 1999 bis heute ist ein gutes Stück Zeit vergangen. Wir haben in der Zeit einen gesunden Sohn bekommen, der jetzt 18 wird. Und 2009 hatte ich noch mal eine Fehlgeburt, allerdings schon in der Frühschwangerschaft. Ja, es war ein schwerer Weg, oder an manchen Tagen ist es auch noch ein schwerer Weg. Ich habe aufgrund des Todes von Dominik bin ich in Depressionen verfallen, hatte anderthalb Jahre später den festen Vorsatz, eigentlich mich umzubringen. Da war mein anderer Sohn schon auf der Welt, hatte schon meine Mutter angerufen, dass sie bitte mein Kind jetzt abholen kann, und hatte alles schon geplant. Aber meine Mutter hatte halt sofort gemerkt am Telefon, dass irgendwas ist, und ist dann auch sofort gekommen und hat mich dann zum Arzt gebracht. Und dann wurde ich mit Antidepressiva eingestellt und habe auch mehrere Therapien gemacht. Aber es ist einfach, ja, es ist ein schwerer Weg. Und wer es nicht erlebt hat, der kann sich es irgendwie nicht vorstellen. Am Anfang, also die Wochen, die 2, 3 Wochen nach der Geburt und bis zur Beerdigung, das ist alles irgendwie wie so ein Nebelloch gewesen. Ich weiß da nicht mehr viel von. Aber danach halt hat es mich halt wirklich umgehauen. Du gehst ins Krankenhaus und kriegst dein Baby und kommst nach Hause und hast halt keins. Und dann ist da das Kinderzimmer und du weißt aber, dein Kind liegt auf dem Friedhof. Und ja, in der ersten Zeit bin ich eigentlich täglich ans Grab gefahren und immer wieder Blumen hingebracht oder mich einfach nur hingesetzt und saß einfach da und habe auch angefangen, ein bisschen Tagebuch zu schreiben, einfach um diese Last loszuwerden. Weil du mit der Zeit merkst, dass die anderen Leute einfach zum, ja, normalen Leben übergehen. Aber für dich ist es ja kein normales Leben mehr. Dein Leben hat sich komplett von 0 auf 100 gedreht. Es ist was ganz anderes. Du bist doch nicht mehr der Mensch, der du vorher warst. Und mit der Zeit hat man dann gelernt, mit der Trauer zu leben, damit umzugehen. Ich war dann auch eine Zeit lang wieder medikamentenfrei. Aber die Depressionen sind mir halt geblieben. Und ja, damit lebe ich jetzt dann.
Ja, die Frage nach dem Warum ist, denke ich, auch eine Frage, die viele Eltern beschäftigt. Die hat mich auch sehr, sehr lange beschäftigt. Wie gehst du mit dieser Frage um?
Am Anfang war diese Frage ganz schwer für mich, weil wir haben es ja doch ein bisschen probiert, bis ich schwanger geworden bin. Und dann hat der Arzt gesagt, ich kann nicht schwanger werden. Und 2 Wochen später war ich dann plötzlich schwanger. Und ja, und es war ja aber schon sehr früh klar, dass das Kind irgendwas hat. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, warum? Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich lebe gesund, ich mache alles, was der Arzt mir sagt. Und andere, die rauchen, die trinken, die nehmen Drogen und bekommen gesunde Kinder und ich bekomme ein krankes Kind. Und ja, es sind so viele Fragen, auf die man keine Antwort kriegt. Du kriegst keine Antwort auf das Warum. Wir haben zum Beispiel keine Antwort, oder ich speziell habe keine Antwort auf meine Frage, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? War es richtig, mein Kind gehen zu lassen? War es richtig zu entscheiden, das Leben zu beenden? Auf diese Frage werde ich nie eine Antwort kriegen. Aber ich habe sozusagen meinen Frieden ein bisschen damit gemacht. Ich weiß, ich hätte ihn nie mitnehmen können. Und deswegen hatte ich ihm ja schon in der Schwangerschaft versprochen, dass ich ihn nicht leiden lasse. Aber trotz alledem, es gibt Tage, da denke ich mir, war es die richtige Entscheidung? Hätte die Medizin später bessere Möglichkeiten gehabt? Aber du wirst leider nie eine Antwort auf diese Frage kriegen. Und man lebt einfach mit der Zeit, lernt man damit zu leben, dass man auf manche Fragen eben keine Antwort kriegt. Klar, die erste Zeit ist sau schwer, weil du denkst dir, boah, es gibt so viele, die gehen nicht richtig mit ihren Kindern um, die schützen sie nicht in der Sonne, die gehen mit ihren Kindern bei Rot über die Ampel. Und du denkst dir immer nur, warum? Warum dürfen die gesunde Kinder haben und warum ich nicht? Aber es ist tatsächlich so, man lernt damit zu leben. Die Zeit heilt die Wunden nicht. Sie macht vielleicht eine Schicht drüber, aber die Wunde wird immer da sein, egal wie lang es dauert.
Ja, manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, Worte darauf zu finden, obwohl ich selber betroffen bin. Um nochmal auf die Frage, warum zurückzukommen.
Kann man das so deuten, dass man vielleicht eine gewisse Art Akzeptanz gegenüber unbeantworteten Fragen entwickelt? Also, dass man einfach manche Fragen nicht beantworten kann und das zu akzeptieren lernt.
Genauso ist es. Du lernst mit der Zeit einfach, dass es niemanden auf der ganzen Welt gibt, der dir diese Fragen je beantworten wird. Und es wird auch niemanden geben in naher Zukunft, der das kann. Du allein musst schauen, dass du damit deinen Frieden findest, dass du weißt, also in unserem Fall, dass wir vom Kopf her richtig gehandelt haben für unser Kind. Auch wenn uns das das Herz rausgerissen hat. Aber mit der Zeit, ich meine, Dominik wäre jetzt über 20 schon, habe ich gelernt zu akzeptieren, dass es niemanden geben wird, der mir diese Frage beantworten wird. Und es wird auch immer wieder Fragen geben, die dir keiner beantworten kann hinsichtlich dessen. Unser Sohn, Lukas, der wird jetzt 18 und du siehst ihn und du denkst dir automatisch, wie wäre Dominik gewesen? Was hätte er für eine Ausbildung gemacht? Wie wäre er vom Charakter her gewesen? Aber all diese Fragen, es wird keine Antwort drauf geben. Und das ist, was du gerade gesagt hast, eben diese Akzeptanz, dass du mit der Zeit lernst, zu akzeptieren, dass es auf vergangene Fragen und auch auf zukünftige Fragen einfach keine Antwort geben wird.
Viele Menschen finden in Krisensituationen ihren Halt im Glauben. Liebe Ila, magst du ganz kurz mal erläutern, inwieweit glaubst du überhaupt, wie bist du dem Glauben gegenübergestellt?
Das ist eine sehr gute Frage. Am Anfang war ich einfach nur super wütend auf Gott, warum er sowas zulässt. Erst schenkt er dir das Kind, dann nimmt er es dir wieder. Warum lässt er einen durch so einen Schmerz gehen? Und habe mich eigentlich dann ziemlich davon abgewandt. Lukas haben wir taufen lassen, natürlich. Aber so bin ich der Kirche nicht mehr wirklich zugewandt. Ich setze lieber auf so kleine Zeichen. Für mich haben zum Beispiel Schmetterlinge sehr große Bedeutung, weil für mich sind es Zeichen, die mir meine Lieben von oben schicken. Auch Regenbogen oder Federn, die einfach vor mir vom Himmel fallen. Das ist eher das, woran ich glaube, an so kleine Zeichen. An Gott konnte ich danach einfach nicht mehr richtig glauben, weil ja, er hat mir das Liebste genommen, obwohl er es mir erst gegeben hatte.
Kommen wir ganz kurz mal auf Dominiks Bruder Lukas zu sprechen. Wie geht ihr mit Lukas und diesem Thema um? Habt ihr irgendwelche Rituale? Welches Verhältnis hat vielleicht auch Lukas zu seinem Bruder im Himmel?
Also ich habe ihn natürlich von Geburt an immer mit auf den Friedhof genommen, klar. Und als er größer war, habe ich versucht, ihm das zu erklären. Und er hat es eigentlich, ja, auch akzeptiert. Aber ich muss sagen, als er halt dann richtig wusste, was es war und was passiert war, war er jetzt nie derjenige, der so super gerne mit zum Friedhof gegangen ist oder so. Und auch, ja, er macht sowas eher lieber für sich aus. Er weiß ja, dass er einen großen Bruder hat, aber er spricht da nicht großartig drüber. Und Rituale, ja, früher bin ich halt immer lieber am Geburtstag zum Friedhof gefahren als am Todestag, weil mir das irgendwie, ja, besser erschien, weil der Geburtstag war ja was zum Feiern eigentlich. Und sehr oft habe ich Ballons am Geburtstag in den Himmel steigen lassen für ihn. Und ja, jetzt, da ich ja jetzt umgezogen bin und im Norden wohne, tue ich halt an solchen Tagen wie Geburtstag oder Todestag oder Weihnachten einfach eine Blume ins Wasser schmeißen. Wir haben es Gott sei Dank nicht weit zum Meer und da kann ich das dann immer machen. Und wir haben auch mittlerweile Nachdem Dominik dann 20 Jahre tot war, haben wir auch sein Grab aufgelöst. Und er hatte als Grabstein, hatte er keinen so einen Stein, wie man das so kennt, sondern er hatte eine Bärenfigur, die einen kleinen Babybären im Arm hat. Und diese Figur haben wir mit umgezogen und die steht jetzt bei uns im neuen Haus, im neuen Garten. Und da habe ich mir so eine kleine Gedenkecke eingerichtet im Garten, eben mit diesen Bären. Und ein paar Schiefertafeln, wo halt auch was für Dominik draufsteht und aber auch für andere Verstorbene noch. Und ja, so ist es mein Ritual, dass ich halt jetzt dann immer Blumen ins Wasser schmeißen werde oder mich einfach ein bisschen raus an die Gedenkecke setze.
Vielen Dank für deine Offenheit, liebe Ila. Wenn du aktuell trauernden Eltern etwas mitgeben könntest, stell dir vor, du könntest einen Koffer für die packen. Was würdest du in diesen Koffer packen?
Ich würde in diesen Koffer Erinnerungen packen, die sie auch immer wieder hervorholen sollen, wenn sie sie möchten. Ich würde in diesen Koffer eine Kerze packen, die sie immer anzünden können, damit immer ein Licht in Erinnerung leuchtet. Ich würde in diesen Koffer viel, viel Liebe packen und ihnen wünschen, dass sie immer jemanden haben, mit dem sie über ihren Verlust sprechen können. Und wenn es das 500.000. Mal ist, wo sie das Gleiche erzählen wollen, sollen sie immer jemanden haben, der ihnen immer wieder zuhört, egal wie oft er die Geschichte schon gehört hat. Ich würde in diesen Koffer Verständnis packen. Verständnis dafür, dass dieser Mensch einen ganz, ganz schweren Verlust erlitten hat. Sei es direkt nach der Geburt, sei es eine Totgeburt, sei es durch Krankheit, sei es durch Unfall, egal durch was, dieser Mensch hat etwas sehr, sehr Wichtiges verloren. Und dafür sollen alle anderen Verständnis aufbringen können. Es ist einfach wichtig, dass die Welt lernt, damit umzugehen, dass die Welt lernt, keine blöden Sprüche drüber zu machen, so nach dem Motto, naja, kannst ja noch mehr Kinder kriegen. Nein, manche Menschen können es eben nicht. Manche Menschen hatten nur dieses Kind. Es ist einfach wichtig, dass akzeptiert wird, dass es auch sowas geben kann und obwohl leider auch geben muss. Und ich würde Akzeptanz in diesen Koffer packen. Akzeptanz dafür, dass diese Menschen, die diesen Weg gehen müssen, Tage haben, an denen sie einfach froh sind, wenn sie aus dem Bett aufstehen können und atmen können. Wenn sie nicht funktionieren, dann ist das einfach so. Und ich würde auch noch reinpacken, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber dass die Menschen, die diesen Verlust erlitten haben, sich selber lernen anzunehmen, wenn sie einen Tag haben, wo sie nicht funktionieren, dann ist das so. Nimm es hin, leb auch diesen Tag und sei einfach stolz, wenn du an diesem Tag auch nur Kleinigkeiten schaffst, sei es das Zähneputzen, sei es du bist mit deinem Hund gegangen, sei es du hast die Spülmaschine eingeräumt. Lernt auf Kleinigkeiten stolz zu sein, die ihr an diesen Tagen schafft. Weil diese Tage, wo es euch dreckig geht, wo ihr am liebsten im Bett bleiben wollt, wo ihr euch die Decke über den Kopf ziehen wollt, diese Tage werden auch leider in 20 Jahren, wie bei mir, immer noch vorhanden sein. Diese Tage werden immer wieder kommen. Die können auch aus dem Nichts kommen. Aber lernt euch an diesen Tagen auch selbst zu lieben. Auch wenn ihr nichts schafft an diesem Tag, außer zu atmen. Das ist dann genug für diesen Tag. Ich danke dir, Janni, dass ich dir bei deinem Podcast helfen konnte und dass ich meine Erfahrungen mit euch teilen konnte.
Liebe Ila, ich bin ganz schön ergriffen von deinen Worten und für mich bist du eine ganz, ganz starke Frau, von der ich auch selbst sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt stehen und vielleicht in Zukunft auch uns mal wieder austauschen werden. Ich hätte jetzt noch am Schluss eine Frage. Wenn du deinem Sohn gegenüberstehen könntest und ihm ein paar Sätze sagen würdest, was würdest du ihm gerne sagen?
Natürlich können wir gerne weiter in Kontakt bleiben und wenn ich dir helfen kann auf irgendeine Art und Weise, dann werde ich das immer gerne tun, weil ich weiß, wie schwer der Weg ist, den du gehen musst. Was würde ich meinem Sohn sagen wollen? Ich würde ihm sagen, dass ich unheimlich dankbar bin für die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe. Dass ich ihn bewundere für seinen Willen, dass er auf diese Welt kommen wollte, weil er hat mir die ganze Schwangerschaft gezeigt, dass er leben möchte, dass er auf diese Welt kommen möchte, dass er die Chance haben möchte. Und ich würde ihm sagen, dass ich stolz bin, wie er gekämpft hat in der Zeit, in der er auf der Welt war. Und ich würde ihm sagen, dass ich hoffe, dass er unsere Entscheidung gut fand, ihn gehen zu lassen. Weil das war die einzige Entscheidung, die wir aus Liebe zu ihm treffen konnten. Und ich weiß, dass er auf uns runterschaut. Und dafür würde ich ihm danken. Weil ich weiß, er wacht über uns und er schickt uns immer wieder kleine Zeichen. Und ich werde ihn immer lieben, solange ich atme, solange ich lebe, werde ich ihn immer lieben.